Ja, wir werden nachher auch noch eine Zeit haben können, wo wir Gott anbeten, während wir dann das Abendmahl nehmen. Das Thema heute ist, Jesus begegnet dir. Und ich glaube, das ist jetzt schon ein Stück weit geschehen. Jesus sucht uns. Jesus begegnet uns. Und ich möchte heute über eine lebensverändernde Begegnung sprechen, die wir im Johannesevangelium lesen. Dort steht: Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Jesus gerät immer mehr in den Fokus der Pharisäer und darum hat er sich entschieden, von Judäa wegzuziehen und nach Galiläa zu gehen. Und wie ihr dort auf der Karte seht, ist Samarien zwischendrin. Also hier sehen wir Judäa, oben Galiläa und hier mittendrin ist Samaria. Und als Israel im 8. Jahrhundert vor Christus unterging, siedelten die Assyrer die jüdische Bevölkerung und aus vielen verschiedenen Ländern dort die Menschen an. Und darum, weil da verschiedene Kulturen zusammenkamen, Religionen zusammenkamen, haben die sich mit der jüdischen Kultur vermischt. Und so entstand einfach auch eine Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern, die dann auch bis ins Neue Testament hineinreichte. Wir lesen dort in Vers 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Man könnte annehmen, ja, es gibt ja keinen anderen Weg von Judäa nach Galiläa. Aber ist dieses Müssen wirklich ein geografisches Müssen? Eigentlich nicht. Nämlich die frommen Juden zu der Zeit haben es vermieden, durch Samaria durchzureisen. Sie hielten ja die Samariter für unrein. Und darum nahmen sie den Weg östlich davon, gingen zweimal über den Jordan, einmal unten, dann wieder oben von der Karte gesehen jetzt, um dann nach Galiläa zu reisen. Also sie machten einen großen Umweg, um ja nicht durch Samaria zu gehen. Aber Jesus, er ist der, der auch in die verlassensten und verachtetsten Orte geht, um gerade dort den Verlorenen die gute Botschaft zu bringen. Also bei diesem Müssen geht es nicht so sehr um ein geografisches Müssen, sondern eher um ein göttliches Müssen. Jesus muss durch Samaria gehen, weil er einer Frau begegnen möchte. Wir lesen dies auch in Johannes 10 von so einem göttlichen Müssen. Dort steht Johannes 10, 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören, also zu den Juden. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und werden in einer Herde unter einem Hirtenverein sein. Hier sehen wir wieder dieses göttliche Müssen, dass das Herz von Jesus, das sich danach sehnt, dass diese Menschen errettet werden. Es ist dieses Drängen in seinem Herzen. Ich muss diese Menschen erretten. Er möchte dieser Frau begegnen. Das ist das Müssen, wieso er durch Samaria ziehen muss. Wir lesen dann weiter. Da kam er in eine Stadt, Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Der Text schildert uns hier den geografischen Raum, wo es war. Also es war ein historischer Ort, wo schon ein sehr bedeutender Ort war im Alten Testament, wo der Jakob einen Brunnen graben ließ. Dort war eine unterirdische Quelle. Und dieser Ort war jetzt eigentlich so ein Rastplatz für die Reisenden. Und diese Stelle zeigt uns auch, dass Jesus als Gottes Sohn ganz Mensch geworden war. Er hatte all die natürlichen menschlichen Bedürfnisse wie wir. Er war müde von der Reise, er hatte Durst, er hatte auch Hunger, genau wie wir. Er war ganz Mensch. Dann lesen wir weiter. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Auf den ersten Blick scheint das nichts Außergewöhnliches zu sein. Aber für die damalige Zeit war es sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich war nicht, dass jetzt die Frau zu dem Wasserbrunnen kam, aber ungewöhnlich war, dass sie alleine kam. Die Frauen, die gingen immer eigentlich in Gruppen zu dem Brunnen und nicht alleine. Ungewöhnlich war auch die Tageszeit. Sie kam mittags um 12 Uhr, dann, wenn die Sonne am heißesten ist. Das ist auch heute noch so. In den südlichen Ländern machen die alle Siesta, da läuft gar nichts auf den Straßen. Aber diese Frau geht zu einem Zeitpunkt zum Brunnen, der für sie sehr viel Mühe und Schweiß bedeutete. Nur um ja niemandem zu begegnen. Sie ging nicht am Morgen oder am Abend, wenn alle anderen gingen. Offensichtlich schämt sich diese Frau. Und ich weiß nicht, ob sie sich freute, als sie diesen fremden Juden dort gesehen hat. Sie wollte doch alleine da sein. Ungewöhnlich war auch, dass alle 12 Jünger zum Einkaufen gingen. Ich denke mir, braucht es 12 starke Männer, für etwas Essen einzukaufen. Ich glaube kaum. Es hätte wahrscheinlich genügt, wenn 2, 3 gegangen wären. Aber wir später in der Geschichte lesen wir, dass wenn die Jünger zurückkamen, ist das Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau abrupt abgebrochen. Darum hat Jesus diese 12 Männer geschickt und gesagt: Geht mal einkaufen. Weil er genau wusste, er musste allein sein mit dieser Frau. Diese einzelne Frau war ihm so wichtig. Dass er einer einzelnen Frau so nachgeht. Entschuldigung. Pardon. Zeigt uns auch sein Wunsch, den Menschen nachzugehen. Dieser einzelnen Person nachgehen, macht uns auch Mut. Dass er vielleicht eben gerade den Personen in unseren Familien nachgeht, die Jesus noch nicht kennen. Er geht jeder einzelnen Person nach, weil sie ihm wichtig sind. Ungewöhnlich ist auch, dass Jesus diese Frau anspricht. Er sagt ihr: Gib mir zu trinken. Und dann lesen wir, überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Für die jüdischen Lehrer war es sehr ungewöhnlich, in der Öffentlichkeit überhaupt mit einer Frau zu sprechen. Und das noch mit einer Samariterin. Das ist eigentlich ein doppelter Hinsicht, ein Bruch aller jüdischen Anstandsregeln. Jesus ist müde und durstig und er beginnt das Gespräch mit einer natürlichen Bitte. Und mit dieser Bitte um Hilfe bringt er sich selber eigentlich auf Augenhöhe mit dieser Frau. Er sagt ihr, gib mir zu trinken. Und auch das ist ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ich weiß nicht, was dieser Frau durch den Kopf geht, wenn sie dort jetzt angesprochen wird. Sie hatte ja sehr viele schlechte Erfahrungen auch mit Männern gemacht. Das sehen wir dann später in der Geschichte. Einerseits ist sie ganz sicher irritiert. Vielleicht kommt auch etwas Angst in ihr hoch. Und diese Frage, Herr Jude, nimmt er Wasser aus meiner Hand? Die ich unrein bin. Und er fragt mich nach Wasser. Was wohl in dieser Frau vor sich geht. Jesus interessiert sich nämlich nicht um ihre Herkunft. Sie sieht das Herz, er sieht ihr Herz, er sieht ihre Not, er hört ihr Schreien. Und genau an diesem Brunnen möchte er sie treffen. Ist das nicht unglaublich? Dieser allmächtige Gott, er wird Mensch, um sich mit uns zu treffen, um uns zu begegnen. So wie Jesus alles getan hat, um dieser Frau dort am Jakobsbrunnen zu begegnen, so macht er alles, um uns Menschen zu begegnen. Er wird ganz Mensch. Und er will uns begegnen, ganz ohne Vorbedingungen oder Maßstäbe, die wir einhalten müssten. Jesus ist der, der immer den ersten Schritt auf die Menschen zumacht. Jesus kennt alle deine Nöten, deine Versagen, deine Ängste, alles, was dich bewegt, bewegt auch ihn. Und Jesus verurteilt nicht, sondern er sagt, meine Liebe am Kreuz, diese reicht aus. Ich bin der Retter. Und ich bin als Retter gekommen. Und dann möchte ich den Vers lesen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Er macht immer den ersten Schritt auf uns zu. Und wenn er die Frau bittet um Wasser, geht es nicht einfach darum, dass er Durst hat. Er bittet sie um Wasser, weil er weiß, sie hat Durst. Auch nach Wasser, aber vor allem hat sie Durst nach Leben, nach dem wahren Leben. Auch wenn sie sich dessen in diesem Moment nicht bewusst ist. Wir lesen, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Ja, wenn du wüsstest, wer mit dir redet. Die Frau sieht in ihm nur einen Juden, einen Reisenden. Würde die Frau wissen, wer er ist, würde sie ihn zum etwas zum Wasser zum Trinken bitten. Was meint Jesus eigentlich hier mit diesem lebendigen Wasser? Lebendiges Wasser hat in der Bibel eigentlich eine zweifache Bedeutung. Einerseits ist es einfach fließendes Wasser im Gegensatz zum stillstehenden Wasser. Und dort lesen wir in 1. Mose 26, 19: Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Also dieses Wasser ist nicht das Wasser des ewigen Lebens, sondern es ist einfach fließendes Wasser, das unseren körperlichen Durst stillt. Und das ist es auch, was die Frau hier versteht, wenn Jesus vom lebendigen Wasser spricht. Darum antwortet sie: Aber Herr, du hast doch weder ein Seil noch ein Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Die Frau erfasst noch nicht den Sinn, den Jesus von diesem lebendigen Wasser erzählt hat. Dass Jesus von einem ganz anderen Durst spricht. Dass Jesus von einem ganz anderen Wasser spricht. Sie antwortet darum einfach auf der natürlichen Verstandesebene. Du hast ja keinen Eimer. Wie willst du Wasser schöpfen? Und Jesus geht aber nicht auf ihre Fragen ein, sondern versucht sie auf die göttliche Sicht hinzuweisen, mitzunehmen. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Er versucht ihr liebevoll zu sagen: Dieses Wasser ist nicht das wahre Wasser. Du wirst immer wieder Durst bekommen. Du musst immer wieder zum Brunnen kommen. Und dann sagt er ihr: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das Wasser, das Jesus anbietet, ist ganz anders. Wenn Jesus unseren Durst stillt, müssen wir nicht mehr unseren Durst an anderen Quellen stillen müssen. Er sagt uns, es ist eine Quelle im Menschen. Das heißt, das Wasser ist beständig da. Und er redet hier von dem Heiligen Geist, den wir empfangen, wenn wir wiedergeboren werden. Dieser Heilige Geist ist in uns. Er ist eine Quelle von übersprudelndem Wasser, das bis in das ewige Leben fließt. Und es hört nicht auf. Dieses Wasser ist da und es bleibt da. Jetzt schauen wir diese Frau an. Sie sagt: Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Und dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Also, mir gefällt diese Aussage. Hat die Samariterin wirklich geglaubt, dass dieser Jude ihr ein Wasser geben kann, ein natürliches Wasser, das sie nie mehr trinken muss? Also, finde ich schon einen recht grossen Glauben. Ich finde das noch eine spezielle Aussage. Wir wissen nicht genau, was in ihr vorgegangen ist. Aber was sie sicher nicht wusste, von welchem Wasser Jesus wirklich spricht. Und dann nimmt dieses Gespräch auf einmal eine überraschende Wende. Jesus redet dann scheinbar von etwas ganz anderem und trotzdem bleibt er eigentlich beim Thema. Er sagt zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Hier sehen wir jetzt den Grund, wieso die Frau am Mittag zu einer Zeit, wo keine andere Frau zum Brunnen ging und Wasser schöpfte. Sie wollte einfach keine dummen Sprüche hören, keine spöttischen Blicke. Es tat einfach zu weh. Lieber nehme ich die Hitze des Tages in Kauf, als immer unter diesem Spott zu stehen. Diese Frau hatte in ihrem Leben versucht, alles hinzukriegen. Und es ging nicht. Es gelang ihr nicht. Als Jesus ihr aufzeigte, was sie alles getan hatte, war es sicher in keinster Weise sein Herz, sie zu entblößen. Sondern ihr zu zeigen, dass alles, was sie tut und alles, was sie getan hat, eigentlich ein Ausdruck ist von ihrem Durst. Ein Ausdruck von ihrem Durst nach Liebe, von ihrem Durst nach Annahme, von ihrem Durst nach Schutz, den sie ganz sicher bei all diesen Männern gesucht hat und nicht gefunden hat. Hat sie an den falschen Quellen ihren Durst versuchte zu stillen. Und Jesus sagt dir nicht, du musst zuerst dein Leben in den Griff kriegen, damit du dann geliebt und angenommen bist. Du musst auch keine religiösen Übungen machen. Nein, Jesus ist der Retter. Und das Ziel von Jesus ist nicht, aus ihr irgendwie jetzt einen anständigen Menschen zu schaffen. Nein, er rettet sie aus ihrem alten Leben heraus in ein neues Leben. Er möchte, dass durch die Begegnung mit ihm ihr Durst gestillt wird, ihr Herzensdurst gestillt wird, dass sie dort ankommen kann, bei ihm zu Hause. Die Frau antwortet und spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorväter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr werdet weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Hier könnten wir natürlich jetzt eine ganze Predigt nur über Anbetung haben. Aber heute möchte ich eigentlich eher das Thema haben auf dieser Begegnung mit Jesus, wo diese Frau einfach diesem Jesus begegnet. Es gibt Ausleger, die sagen, sie hat einfach das Thema gewechselt, weil es ihr peinlich war. Aber ich denke, ein Stück weit ist das auch, hey, jetzt ist dort ein Prophet. Die Gelegenheit muss ich nützen, dass ich meine Fragen, die mir schon so lange auf dem Herzen brennen, wo ist was das Richtige? Jetzt muss ich diese Frage diesem Propheten stellen. Ich glaube nicht nur, dass es einfach eine Ablenkungsmanöver war. Dort ist eine Frau, die sich wirklich Gedanken macht. Wir sehen das eigentlich auch am nächsten Vers. Dort steht, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt und der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Wie hätte sie diese Aussage machen können, wenn sie sich nicht auch mit Gott und dem Glauben beschäftigt hätte? Irgendwo ist diese Frau durstig nach Gott, nach dem zu wissen, was ist die Wahrheit. Und dann spricht Jesus zu ihr. Ich bin es, der mit dir redet. Ich bin es. Dieser Name von Gott, ich bin. Ich bin der Ich Bin, wo Gott sich Mose offenbart hat. Und hier offenbart Jesus zum ersten Mal sich als Christus, als der Christus. Und das bei einer samaritischen Frau. Alle gängigen Standards durchbricht er. Er hat sich nicht bei den Pharisäern oder Schriftgelehrten offenbart als der Christus, sondern hier einer samaritischen Frau, wo alle einen riesen Bogen um diese Frau gemacht haben. Und er sagt es, ich bin es. Ja, Jesus hat hier eigentlich das Ziel seiner Begegnung erreicht, ihr nämlich zu offenbaren, wer er ist. Der Fremde, der eben noch um Wasser gebeten hat, ist jetzt die Antwort auf alle ihre Fragen, auf alle ihre Nöte, auf allen ihren Kummer, auf alle ihren Schmerz. Und dann lesen wir, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei. Was für eine Wende. Diese Begegnung mit Jesus in dieser Frau gemacht hat. Wir wissen nicht, wie lange dieses Gespräch gedauert hat, aber wahrscheinlich vom ganzen Text her nicht so lange. Und in diesem Moment geht sie alleine zum Brunnen, um ja keinem Menschen zu begegnen, weil sie voller Scham war. Und jetzt ist sie voller Begeisterung von diesem Jesus. Sie vergisst sogar, den Wasserkrug mitzunehmen. Sie läuft in die Stadt und vor den Menschen, vor denen sie geflohen ist eigentlich, und von denen sie niemanden begegnen wollte, zu den Menschen läuft sie jetzt und sagt ihnen, hey, da ist ein Mensch, der mir alles erzählt hat, was ich getan habe. kommt, seht, ob das wirklich der Christus ist. Diese Frau, die in diesem Moment noch voller Scham war, ist im nächsten Moment umkleidet mit der Würde Gottes. Sie hat von diesem Lebenswasser getrunken, obwohl sie es wahrscheinlich nicht mal wahrgenommen hat. Sie wurde durch diese Begegnung total verändert. Und das ist es. Die Begegnungen mit Jesus, Herzensbegegnungen mit ihm, die verändern uns. Die können uns nicht auf die gleiche Art zurücklassen, wie wir waren. Und ich möchte heute Morgen dir auch die Frage stellen, was würde dich so wirklich glücklich machen? Was würde dir wirklich ein erfülltes Leben geben? Ich weiß nicht, was ist deine persönliche Antwort darauf? Diese Frau hätte wahrscheinlich gesagt, eine glückliche Beziehung ist ein erfülltes Leben. Und manche Menschen versuchen, ihren Durst eigentlich zu stillen, sei dies mit Karriere, mit Familie, mit diesen und jenen Träumen auf dieser Welt, die nicht an und für sich nicht schlecht sind. Aber wenn wir unseren Durst von dem nehmen, dann sind wir immer am Rotieren. Wenn wir unseren Durst nicht bei Jesus stillen, trachten wir nach Äußerlichkeiten, die dann unser Leben besser machen sollen. Aber Jesus sagt, ich gebe dir ein besseres Leben, ich gebe dir meine Quelle. Und wenn du aus meiner Quelle trinkst, brauchst du nicht überall hinzulaufen, um deinen Durst zu stillen. Und das Wasser, das Jesus uns anbietet, ist eben dieses ewige Leben. Und um dieses zu erreichen, müssen wir trinken. Ganz einfach. Wir müssen von ihm trinken. Und in dem Vers 14, also wo er sagt, ich bin das lebendige Wasser, ich gebe dir das lebendige Wasser. Trink von meinem lebendigen Wasser, ist das Verb trinken im Präsens geschrieben. Das heißt also, es ist eine dauerhafte, immer wiederholende Handlung. Also es geht nicht um etwas Einmaliges, sondern eher um einen Lebensstil. Wir können immer wiederkommen. Und wiederkommen und trinken. Und er lädt uns immer wieder ein, komm, komm und trink von meinem lebendigen Wasser. Lass dich füllen von mir. Gerade auch, was wir heute gehört haben, auch wenn Vanessa eben, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Diese müden Herzen erquicken, immer wieder neu. Jesus möchte dir und mir heute begegnen. Es ist sein Herzenswunsch. So wie er dieser Frau nachgegangen war und alle Standards gebrochen hat, einfach um dieser Frau zu begegnen, so ist es sein Herzenswunsch, heute uns zu begegnen. Jedem Einzelnen von uns, weil er für sich einfach ein Herz hat für uns, weil er uns liebt, weil es sein Begehren ist. Dieses göttliche Muss gilt auch für uns. Auch für uns hat er dieses Drängen im Herzen. Und wir werden heute jetzt noch das Abendmahl zusammen feiern, wo er uns einlädt, zu ihm zu kommen. Er hat uns da am Kreuz seine Liebe gezeigt und sagt, komm, komm, ich möchte dich erquicken. Komm, ich möchte dir begegnen und ich möchte dort einen Vers aus der Offenbarung lesen. Dort steht, es ist vollendet. Also das spricht Jesus. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Er ist unsere Quelle. Er möchte uns zu trinken geben, dieser Sohn Gottes. Er sagt, ich bin der wahre Durstlöscher. Wenn ihr durstig seid, es gibt keine besseren Durstlöscher als Jesus Christus selber. Er möchte uns mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Kraft, mit seiner Annahme, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade immer wieder einfach begegnen. Gerade da, wo du bist, da, wo du heute denkst, ich bin hoffnungslos, ich sehe kein Ziel. Er möchte dir begegnen. Da, wo du einen Schmerz hast, er möchte dich heilen. Er möchte gerade in deine Not hineinkommen, dir seine Sicht geben. Aber vor allem möchte er dir begegnen, deinem Herzen begegnen. Und das wollen wir jetzt auch dann zusammen machen, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, uns daran erinnern, er ist der, der uns zuerst geliebt hat. Wir können kommen und wir können nehmen von ihm. Wir müssen nichts erarbeiten, auch nicht erbetteln oder ihn überreden, dass er etwas tut, sondern er ist da. Der Tisch ist gedeckt. Und wir können einfach von ihm empfangen. Von der Quelle des Lebens. Und es ist umsonst. Er sagt, es ist dein Geschenk. Ich gebe es dir gerne. Und so möchten wir einfach auch jetzt diese Zeit nehmen, wo wir noch eine Lobpreiszeit haben. Und während dieser Zeit könnt ihr auch einfach nach vorne kommen, das Abendmahl nehmen und daran denken, dass er der ist, der euch heute ganz neu begegnen möchte. Ganz neu, immer wieder neu, möchte er dir begegnen. Er möchte die Antwort sein auf deine Fragen. Gerade da, wo du stehst, kannst du jetzt einfach gerade dich auf Jesus Christus ausrichten. Und ich danke dir, Jesus, dass du deinen Leib gegeben hast, dass du ihn zerbrochen hast lassen, damit wir ganz werden. Deine Zerbrochenheit macht uns wieder ganz und heil. Du hast jeden Schmerz genommen, du hast jede Verlassenheit genommen, du hast alle Zweifel und Ängste genommen, alle Sorgen, alles, was uns in diesem Leben immer wieder einfach auch bedrückt. Du hast es ans Kreuz genommen. Jede Sünde, jede Schuld. Dein Blut wäscht uns rein. Dein Blut ist unsere Gerechtigkeit. Reinigt uns, heiligt uns, macht uns wieder neu, erquickt uns, stärkt uns. Danke, dass du auch gerade der Friedefürst bist. Dass wir, wenn wir jetzt zu diesem Tisch kommen, wir einfach auch gerade Friede empfangen, Freude empfangen, gerade auch Freudenöl freigesetzt wird durch dieses Abendmahl. Neue Freude, neue Kraft, neue Stärke. Danke dir, Jesus, für dein Erlösungswerk. Danke für deinen Geist, der mitten unter uns ist, der in uns lebt und den du einfach zu einer Quelle gemacht hast in uns, die fließt und dass wir einfach uns von dir erquicken können, lassen können. Danke dir, Jesus. Ich danke dir für deine unendliche Güte. Ich danke dir für dein Herz. Für dein Herz, das jedem Einzelnen begegnen möchte. Dein Herz, das jedem hier begegnen möchte. Und sagen möchte, ich bin da. Ich sehe dich. Ich liebe dich. Du bist mir so kostbar und wertvoll. Komm. Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So könnt ihr kommen während der Lobpreiszeit, die wir jetzt noch haben.